Ich freue mich sehr. Wir haben eine neue Folge Corona als Chance aus dem Homeoffice der WWU. Und heute haben wir das Thema Corona und die Folgen für die Wirtschaft. Ein Thema, was wahrscheinlich vielen von euch, von Ihnen wirklich unter den Nägeln brennt oder womit wir alle auch zu tun haben, mal mehr, mal weniger. Und ich freue mich, dass wir heute eine Expertin genau zu dem Thema einladen konnten, und zwar Frau Professor Dr. Nadine Riedel aus dem Institut für Wirtschaftspolitik und Regionalökonomik der WWU Münster. Hallo Frau Nadine Riedel.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Corona hat sehr viel Auswirkungen gehabt für die ganze Finanzpolitik. Vielleicht ist es erstmal gut, nochmal aufzulisten und uns vor Augen zu rufen, wer ist denn eigentlich von der Krise ökonomisch betroffen? Welche Branchen gibt es, die hauptsächlich betroffen sind?
Also wenn man über diese Corona-Krise nachdenkt, dann ist ein ganz zentrales Charakteristikum, dass die Effekte sehr heterogen sind. Also es gibt Branchen, die sehr positiv beeinflusst sind. Also denken Sie an die ganze digitale Branche, an Lieferdienste, an digitale Plattformen, die Service bereitstellen. Die haben sehr, sehr stark profitiert. Also denken Sie zum Beispiel an Amazon. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Branchen, die sehr stark negativ betroffen sind. Ja, also natürlich alles, was mit Dienstleistungen zu tun hat, Gastronomie, Hotelgewerbe, aber auch das verarbeitende Gewerbe war im Frühjahr sehr, sehr stark negativ betroffen, dadurch, dass Lieferketten unterbrochen waren und nicht mehr funktioniert haben. Also das heißt, die Auswirkungen waren in Bezug auf die Branche sehr heterogen und sie sind auch sehr heterogen in Bezug auf die Bevölkerung. Also wenn man sich die Bevölkerung in Deutschland anschaut, dann sehen wir empirisch eindeutig, dass Covid viel, viel stärker negativ gewirkt hat am unteren Ende der Einkommensverteilung. Das ist auch relativ plausibel, weil wenn Sie über Dienstleistungssektoren zum Beispiel nachdenken, die eben zum großen Teil negativ beeinflusst waren oder auch das verarbeitende Gewerbe, sind eben eher einkommensschwächere Menschen und Haushalte, die dort tätig sind in diesen Bereichen. Und wenn Sie über sowas wie Heimarbeit nachdenken, was ja quasi ermöglicht hat, relativ gut durch die Krise zu kommen. Das hat natürlich irgendwie eher Akademikern die Chance eröffnet, quasi ihre Produktivität zu erhalten, während andere Menschen da eben quasi die Möglichkeit einfach nicht hatten. Und auch wenn sie über das Infektionsrisiko nachdenken, die gesundheitspolitischen Auswirkungen nachdenken, dann natürlich auch viel stärker dann der Krise ausgesetzt waren. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass vor allen Dingen junge Menschen auch negativ von der Krise beeinflusst sind. Ja, also dass auch wenn man sich über Demografie Gedanken macht, dann ist es ja quasi eine Krise, die vor allem auch für Risikogruppen eben gefährlich ist als Krankheit. Und das heißt auch die ganzen Kontaktbeschränkungen, die wir gerade haben, machen wir ja auch zu einem ganz großen Teil, um ältere Menschen in der Gesellschaft zu schützen. Aber die Kosten fallen eben zu einem großen Teil eher auch bei jüngeren Menschen an, sodass eben auch da quasi ein gewisses Spannungsfeld auch entsteht durch die Krise, dass eben also einige Gruppen einfach in der Gesellschaft recht stark negativ betroffen sind und andere eben nicht so stark. Und ich denke, das ist auch was, was die Politik auch berücksichtigen muss bei Entscheidungen jetzt in den nächsten Monaten. Auch zum Beispiel, wenn es darum geht, wie finanzieren wir eigentlich die Krise? Also wie können wir den großen Schuldenberg, den wir jetzt auch irgendwie aufbauen, um die Krise zu meistern, wie wollen wir den eigentlich irgendwann wieder abtragen? Und ich denke, dann sind das Fragen, die aufs Tableau kommen werden, dass man eben auch den Blick hat auf die Verteilungswirkung.
Das sieht mir so aus, als wenn das alles wirklich sehr, sehr verwoben wäre miteinander. Diese ganz verschiedenen Felder, die beeinflussen sich alle gegenseitig. Einige Enden sind schwächer, wie zum Beispiel junge Leute oder Leute, die schon einen geringen Verdienst haben und aber wirklich mit ihrer Manpower arbeiten müssen und nicht eben mit aufs Digitale umsteigen können. Und gleichzeitig auch diese, so kam es mir vor, dass man auch sehr stark in die Zukunft schauen muss und planen muss, okay, an welchen Enden macht es jetzt Sinn, jetzt zu fördern? Was müssen wir alles mitbedenken, damit halt alles nicht noch weiter in eine Krise hinterher stürzt oder man sich immer weiter reinreitet? Kann man das so sagen?
Ja, mit Sicherheit. Also ich denke, dass wahrscheinlich jetzt im nächsten Jahr viele Sachen relevant werden. Also zum einen muss man natürlich festhalten, dass die Impfstoffentwicklung, die sich ja jetzt, wie wir gehört haben, sehr, sehr positiv entwickelt, das ist natürlich wie Licht am Ende des Tunnels und bietet eine sehr positive Perspektive, auch wenn natürlich nicht instantan Impfstoff ja, bereitgestellt werden kann für die gesamte Bevölkerung, ist dennoch die Perspektive da, dass diese Krise jetzt nicht mehr ewig dauert. Und das ist natürlich wichtig, weil alle staatlichen Maßnahmen, die momentan getätigt werden, auch zur Stützung der Wirtschaft, um Einkommensausfälle zu vermindern, die sind natürlich fiskalisch teuer. Und wenn man sie länger durchhalten müsste, würden wir stärkere politische Diskussionen bekommen, welche Maßnahmen überhaupt quasi finanziert werden können, finanziert werden sollen. Und das heißt also, so ein Stück weit waren die Maßnahmen eben jetzt 2020 sehr generös und darüber entsteht natürlich auch so ein bisschen ein Anspruchsdenken, dass man sagt, das muss jetzt auch in der Zukunft immer so weitergehen, aber sie sind eben fiskalisch teuer und deswegen muss man sich eben mittelfristig dann Gedanken machen. Aber dadurch, dass wir jetzt quasi das Ende des Tunnels sehen, geht hier quasi etwas Wucht aus dieser Frage heraus. Aber nichtsdestotrotz, also was Ihre Frage ja auch ein bisschen angedeutet hat, ist es natürlich so, dass wir jetzt extrem stark die Staatsschuldenquote erhöht haben. Also zu Anfang der Krise war die Staatsschuldenquote ungefähr bei 60%. Jetzt wird es wahrscheinlich so auf 75% steigen. Und natürlich ist die Frage, je nachdem, wie lange die Krise jetzt andauert, dann entsprechend eben stärker. Und die Frage ist, ja, wie kommen wir da quasi wieder runter? Wie kommen wir da wieder raus? Also die Perspektive ist schon, dass man sagt, mittelfristig wäre eine Reduktion wünschenswert, weil wir ja jetzt auch einfach sehen, dass fiskalischer Handlungsspielraum für mögliche zukünftige Krisen eben sehr, sehr wichtig ist. Und dann ist die Frage, wie sollen wir das eigentlich finanzieren? Und ich denke, wenn man über Staatsschulden spricht, muss man eben zum Beispiel auch mit berücksichtigen, dass der deutsche Staat ja relativ hohe implizite Schulden auch hat. Denken Sie an das Rentensystem und die Ansprüche der Rentner. Und jetzt haben wir starken demografischen Wandel, immer weniger junge Leute, die eben immer mehr ältere Leute finanzieren müssen. Und das heißt, wir müssen uns da irgendwie schon über Gegenfinanzierungen Gedanken machen. Und das ist ja quasi im politischen Prozess ist auch schon angestoßen.
Würden Sie denn sagen, dass die bisherigen Politreaktionen angemessen waren und auch die Entscheidungen, die getroffen worden sind? Oder würden Sie sagen, naja, also vielleicht war das doch etwas zu heftig und man hat dann doch zu viele, Risiken in Kauf genommen, dass die Wirtschaft baden geht und letzten Endes war es so ein bisschen wie Austausch von Pest und Cholera?
Also es ist einfach eine schwierige Situation und die staatlichen Stützungsprogramme, die jetzt aufgesetzt wurden 2020, sind, denke ich, wichtig gewesen. Also die Perspektive war einfach, dass man sagt, wir haben hier eine historisch große Krise und wenn wir quasi Liquidität im Unternehmenssektor nicht erhalten, keine Einkommensausfälle nicht kompensieren, dann wären einfach relativ viele Unternehmen quasi pleite gegangen und an diesen Pleiten hängen natürlich viele Friktionen. Ja, also wenn Sie Unternehmen quasi abwickeln müssen, wieder neu gründen müssen, Sie müssen Arbeitnehmer neu einstellen. Arbeitslosigkeit hat natürlich viele negative Effekte auf die betroffenen Menschen. Und das heißt, die Reaktion zu sagen, wir versuchen über große Stützungsprogramme Unternehmen zu erhalten, durch die Krise zu führen, Arbeitnehmer in den Unternehmen zu halten, durch die Kurzarbeit und die Möglichkeit, Kurzarbeit zu tätigen und zu leisten. Das war zweifelsohne richtig. Ich denke jetzt an der Stelle, wo wir gerade sind, muss man eben den Balanceakt hinbekommen, dass man sagt, auf der einen Seite will man aus den genannten Gründen die Unternehmen erhalten und auf der anderen Seite muss man eben schauen, dass man nicht Gefahr läuft, dass man die falschen Unternehmen erhält. Also das Problem ist, dass sie als Staat würden sie gerne Unternehmen erhalten mit tragfähigem Geschäftsmodell, die eben eine gute Zukunftsperspektive haben und die Produktionsfaktoren quasi sinnvoll verwenden. Aber sie können als Staat quasi nicht unterscheiden zwischen denen mit tragfähigem Wirtschaftsmodell und denen ohne tragfähiges Wirtschaftsmodell. Und das heißt, die Letzteren werden jetzt unter Umständen auch gerettet oder in die Zukunft geführt. Und das kann sich ökonomisch sehr negativ auswirken, also weil so ein Stück weit ein zerstörerischer Schöpfungsprozess in der Wirtschaft ja sehr wichtig ist, dass man sagt, wir möchten auch Unternehmen ohne tragfähiges Wirtschaftsmodell pleite gehen lassen und die Wirtschaftsfaktoren, die da eben gebunden sind, dann quasi in produktivere Verwendungen, in produktivere Unternehmen überführen. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, in der wir eben gerade sind, dass wir da quasi durch zu viel Stützung unter Umständen zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen negativ beeinflussen. Und am Ende ist es eine Gratwanderung, die Maßnahmen hier adäquat auszugestalten.
Kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch schwer zu sagen, wir machen jetzt hier so ein bisschen natürliche Auslese und die Geschäfte, die pleite gehen, ja gut, das waren vielleicht eh die Schwächeren. Wenn Politiker trauen, das so zu sagen, nehme ich an.
Genau. Also ich denke, ein Stück weit muss man das machen. Also so funktioniert auch Wachstum, dass man sagt, wir stehen im Wettbewerb und produktivere Firmen überleben dann. Aber nichtsdestotrotz, also momentan muss man ja auch festhalten, sind viele Umsatzausfälle, die wir sehen in der Wirtschaft, ja wirklich getrieben über die Kontaktbeschränkungen. Und hier an der Stelle macht es dann natürlich Sinn, über staatliche Stützungsmaßnahmen einzugreifen. Das sind ja quasi auch im Endeffekt Umsatzausfälle, die dadurch zustande kommen, dass wir als Gesellschaft sagen, wir wollen diese sozialen Kontaktbeschränkungen machen, um eben Risikogruppen zu schützen. Und deswegen erscheint vor dem Hintergrund natürlich eine angemessene Kompensation irgendwie auch sinnvoll, also um die Unternehmen dann zu erhalten.
Stimmt, also es ist dann so, also dass man es eben nicht nur an der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells ablesen kann, wie es den Firmen gerade geht, sondern eben auch daran, wie sehr sind sie von Lieferketten abhängig, wie sehr sind da die Kontaktbeschränkungen wirklich ein Faktor, der das Ganze jetzt sehr beschränkt oder bedroht. Aber das dann wirklich nachzuvollziehen von der Politik, wer ist jetzt nun, also welcher Bereich oder welches Unternehmen ist dann wie aufgestellt, ist, ja, kann ich mir vorstellen, eigentlich unüberprüfbar.
Es ist einfach sehr schwierig. Also es ist sehr schwierig, Maßnahmen so auszugestalten, dass sie zielgenau auch für Unternehmen wirken, die tragfähige Geschäftsmodelle haben. Also ein Teil der staatlichen Maßnahmen wurden schon mit Blick auf dieses Problem ausgestaltet. Also wenn Sie zum Beispiel vor Augen führen, dass der Staat quasi jetzt Verlustrückträge im Frühjahr eben stark erleichtert hat, also dass man gesagt hat, das sind eben, also man hat quasi Unternehmen ermöglicht, quasi Verluste, die sie heute haben, mit Gewinnen gestern zu verrechnen. Und das hat dann instantan Steuererleichterungen geschaffen, aber eben nur für solche Unternehmen, die heute Verluste haben und gestern Gewinne. Und das sind quasi Maßnahmen, die dann relativ zielgenau wirken, wo man sagt, naja, davon profitieren eben die Firmen, die gestern Gewinne hatten. Und das heißt, wenn ich das als Proxy nehme für ein tragfähiges Geschäftsmodell, dann ist es eine halbwegs zielgenaue Maßnahme. Aber das geht natürlich nicht mit jeder Maßnahme. Und man muss jetzt einfach schauen, das ist eine Gratwanderung. Und das gilt eben für auch viele der großen Maßnahmen, auch für Kurzarbeit. Ja, das ist auf der einen Seite ein sehr positives Instrument. Und das hat dazu beigetragen, dass die Arbeitslosenquote gerade nur sehr moderat angestiegen ist, trotz dieser historischen Krise. Aber auf der anderen Seite birgt das Instrument eben die Gefahr, dass man die Arbeitnehmer vielleicht in falschen Firmen festhält. Also dass man eigentlich wollte, dass sie auch in produktivere Firmen wechseln. Also gerade wenn man eben von dem Ziel herkommt, dass man sagt, wir wollen ja auch morgen wachsen und Einkommen verdienen und als Gesellschaft uns da ökonomisch weiterentwickeln, dass man eben diesen Prozess quasi unter Umständen hier unterbindet. Was jetzt aber nicht heißt, dass man dieses Instrument abschaffen soll. Ich denke, man muss das einfach nur im Blick haben, jetzt in den nächsten Monaten.
Und dann immer wieder versuchen, gegebenenfalls anzupassen.
Genau. Also, ich meine, wie gesagt, wie ich am Anfang schon ausgeführt habe, ich denke, wenn die Impfstoffentwicklung sich jetzt so positiv entwickelt, wie das momentan aussieht, dann wird da weniger Unwucht drin sein. Ich glaube, so ein Stück weit das Problem noch vor einigen Wochen war, dass man ja eigentlich nicht so richtig eine Perspektive hatte, wie lange jetzt diese Krise noch dauert und wie lange man jetzt auch diese staatlichen Fördermaßnahmen unter Umständen in die Zukunft rollen möchte. Ich denke, wenn jetzt quasi das Ende des Tunnels im Blick ist, dann wird sich alles hier auch in der Diskussion etwas abschwächen. Also der dass man sagt, ja, man kann jetzt diese Instrumente langsam auslaufen lassen. Ich denke, man muss die Liquidität der Unternehmen immer im Blick halten. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das klar macht, dass über die Umsatzeinbußen im Frühjahr einfach auch viele Unternehmen quasi ihren Cashflow aufgebraucht haben. Die sind auf der einen Seite jetzt eben quasi häufig wenig liquide und auf der anderen Seite auch relativ hoch verschuldet, weil eben die, ja, also die staatlichen Unterstützungen ja auch zu einem Großteil als Kredite gegeben wurden. Und das ist natürlich erstmal eine relativ schwierige Situation für die Unternehmen, weil man ja jetzt sagt, na, wir wollen ja eigentlich wirtschaftliche Erholung jetzt stimulieren und die funktioniert natürlich zu einem Großteil auch einfach darüber, dass Unternehmen investieren. Und da sind sie aber tendenziell zurückhaltend, wenn sie eben recht wenig liquide sind und das nicht aus eigenen Mitteln machen können oder sowieso schon hochverschuldet sind. Und ich denke, da geht es jetzt quasi zum jetzigen Zeitpunkt eben auch darum, dass man sagt, wie können denn gute staatliche Maßnahmen aussehen, um hier wirtschaftliche Erholung zu befördern. Und da gibt es verschiedene Sachen, denke ich, die man machen kann. Also eine Möglichkeit ist eben Forschung und Entwicklung, zum Beispiel steuerlich stärker zu fördern. Das ist, glaube ich, sowieso wichtig, weil wir ja jetzt auch über die Krise quasi einen verstärkten Strukturwandel sehen. Also ich denke, zwei Schlagwörter sind hier wichtig. Auf der einen Seite ist Digitalisierung, die sich jetzt in der Krise massiv beschleunigt hat, quasi so ein Stück weit, das war quasi ein Prozess, den wir vorher schon gesehen haben, aber jetzt die Notwendigkeit zur Digitalisierung ist ja jetzt sprunghaft angestiegen und wir haben gesehen, dass die Unternehmen hier viel gemacht haben. Das ist sehr, per se sehr positiv. Die Wahrnehmung ist, dass in Digitalisierungsprozessen sehr viel Produktivitätswachstumspotenzial steckt. Also das ist was, was wir auf alle Fälle befördern wollen. Und auf der anderen Seite eben diese flexibleren Arbeitsmodelle, stärkerer Dienstleistungshandel, dass wir jetzt auf einmal gemerkt haben, dass es recht gut funktioniert, wenn Arbeitnehmer quasi ja auch aus der Ferne für Unternehmen arbeiten. Das ermöglicht zum einen natürlich was wie Heimarbeit, aber es ermöglicht auch einfach, dass Dienstleistungen in Firmen jetzt eben quasi von außen erbracht werden. Also es kann auch Dienstleistungshandel jetzt in der Zukunft stark befördern. Das sind Prozesse, die per se sehr positiv sind. Also man hat eigentlich die Wahrnehmung, da steckt ganz viel Produktivitätswachstum. Wenn ich als Firma jetzt meine Arbeitnehmer nicht mehr notwendigerweise nur in Münster anstellen kann, sondern auch deutschlandweit nach Arbeitnehmern suchen kann, die dann digital für mich arbeiten oder sogar global nach Arbeitnehmern suchen kann, die dann für mich arbeiten, dann ist das was sehr Positives und kann dazu führen, dass einfach die Passgenauigkeit von Arbeitnehmer und Firma sich eben erhöht und dadurch Produktivität steigt. Und das ist sehr, sehr positiv. Aber ich denke, dass hier betont werden muss, dass Unternehmen eben in dem Kontext wichtige, naja, Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten leisten müssen, damit es auch in der Firma funktioniert, wichtige Investitionen leisten können und dass jetzt eben politisch sichergestellt werden muss, dass die Liquidität dafür da ist oder dass auch öffentliche Infrastruktur dafür da ist, dass das eben funktionieren kann und dass Unternehmen dann auch ja wettbewerbsfähig bleiben im nationalen oder auch im internationalen Kontext. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man das mitdenkt, diesen Strukturwandel, der jetzt eben hier durch Corona ja beschleunigt wurde und der dann eben auch bleibt. Also die Frage ist ja immer, was bleibt von der Krise? Ist das jetzt dann, irgendwann ist der Impfstoff da und wir sind alle geimpft und dann ist es alles wie vorher? Oder ändern sich Dinge dauerhaft? Und die Wahrnehmung ist schon, dass sich das eine oder andere dauerhaft ändern wird. Eben zum Beispiel in Bezug auf Digitalisierung oder in Bezug auf Dienstleistungshandel oder die Arbeitswelt.
Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man jetzt schon festgestellt hat in der Firma, Zoom-Konferenzen oder Microsoft Teams-Konferenzen funktionieren genauso gut, als wenn ich jetzt meine Mitarbeiter quer durch die Republik schicke, Reisekosten und etc., sondern es geht halt wirklich, die Präsentation geht halt auch online, dann wird man das wahrscheinlich beibehalten, weil man merkt, oh, das klappt ja wunderbar.
Genau. Also ich denke, das ist wirklich was bleiben wird. Und da hängen ja dann zum Teil auch positive Umwelteffekte dran, wenn Sie jetzt mal darüber nachdenken. Also dass, wenn wir am Ende doch alle etwas weniger reisen, auch gerade im dienstlichen Kontext, dann hat es mit Sicherheit quasi positive Effekte auf das Klima.
Wie war das denn bei Ihnen? Hat bei Ihnen die Corona-Zeit und dieses doch Einsteigen mehr ins digitale Arbeiten, war das eher eine Entspannung für Ihren Arbeitsalltag oder vermissen Sie doch die regelmäßigen Meetings?
Ich denke beides. Also auch in der Akademie haben wir natürlich gelernt, wie gut Dinge auch funktionieren, wenn man sie digital macht. Also wir Wir waren ja quasi gezwungen, jetzt seit dem Sommer Lehre digital durchzuführen. Und das, die Möglichkeiten dazu hätte es ja vorher auch schon gegeben. Und wir wurden jetzt quasi gezwungen, dann auch Investitionen zu tätigen, uns mit Programmen vertraut zu machen, Lehrkonzepte umzustellen. Und das hat per se irgendwie gut funktioniert. Und auch in der Forschung hat man sich quasi organisiert. Also viele Konferenzen, die erst abgesagt wurden, haben dann am Ende tatsächlich digital stattgefunden. Und das war produktiv und das war gut, aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass der persönliche Kontakt am Ende des Tages wichtig ist. Also das ist natürlich sowohl der persönliche Kontakt zu den Studierenden als auch der persönliche Kontakt zu den Kollegen, also dass einfach Dinge schon verloren gehen. Und dazu gibt es sogar schon erste empirische Evidenz, also nicht aus der Akademie, sondern quasi aus den Unternehmenskontexten, wo Forscher gezeigt haben, dass quasi die Möglichkeit, dass sich Leute, wichtige Entscheidungsträger in Firmen zum Beispiel nicht mehr persönlich treffen konnten in dem Lockdown im Frühjahr, dass das schon zu Produktivitätseinbußen von Firmen geführt hat. Und das heißt also, die Antwort ist quasi jein. Also auf der einen Seite lernt man, dass viele Dinge digital auch sehr gut funktionieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bleibt. Auch in der Akademie werden sicher digitale Elemente auch nach Covid noch stärker in der Lehre integriert bleiben, auch stärker in der Forschung integriert bleiben. Also auch, ich könnte mir vorstellen, dass doch mehr Konferenzen zum Beispiel auch wirklich rein digital stattfinden. Aber das ersetzt es eben nicht vollkommen. Also wir werden am Ende, denke ich, auch wieder in den Hörsaal gehen und wir werden auch wieder auf Konferenzen fahren und uns persönlich mit Kollegen austauschen, weil am Ende doch der Kontakt intensiver ist, wenn er persönlich erfolgt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Frau Professor Riedel.
Okay, sehr gut.